Wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich. Mit diesem Wochenspruch aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 62, begrüße ich Sie zu unserem heutigen Gottesdienst. Wir feiern heute den Gottesdienst an dem Sonntag Oculi. Der Gottesdienst wird geleitet von Rainer Jeschke, unserem Predikanten in unserer Gemeinde. Die Kirchenmusik macht heute die Frau Gudrun Bargschatt. Und die Singstimme, die Sie bei der Aufzeichnung hören, ist von Cornelia Frings. Wir singen als erstes das Lied »Du hast uns Herr gerufen« in dem Liederbuch, die Nummer 16, die erste bis dritte Strophe.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schön, dass wir uns aufgemacht haben, hier heute Morgen miteinander Gottesdienst zu feiern. Gottesdienst am Sonntag Oculi. Zu diesem Sonntag gehört der Wochenspruch, den wir eben gerade gehört haben. Ich habe immer wieder dieses Bild vor mir von dem Bauern, der beim Pflügen nicht nach hinten gucken soll. Und das ist ja auch ganz klar. Er muss da in seiner Furche bleiben. Für Leute, die sich das so vorstellen können, ist das ganz offensichtlich. Aber was will uns eigentlich dieser Wochenspruch sagen? Es geht darum, dass Gott möchte, dass wir nach vorne gucken, auf das Neue, was mit dem neuen Leben mit ihm begonnen hat. Und dass wir nicht zurückgucken auf unser altes Leben ohne Gott. Da können wir dann leicht wieder vom Kurs abkommen. Aber auch wenn wir unser Leben mit Gott leben, wenn wir mit Jesus durch das Leben gehen, dann wird das Leben kein Spaziergang. Das Leben mit Gott hat auch einen Preis. Und manchmal ist es auch eine Last. Davon werden wir im Lesungstext hören. Und manchmal sind die Lasten so groß, dass wir erschöpft sind davon. Und davon werden wir im Predigtext hören. Da werden wir mitkriegen, wie Gott sich da um den Elia sorgt. Denn Gott sieht den Elia. Dieser Sonntag hat seinen Namen daher, dass Oculi die Augen heißen. Die Augen Gottes sehen die Menschen. Das werden wir auch gleich im Psalm miteinander beten. Und weil Gott so treu und fürsorglich für uns ist, sprechen wir, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Der Herr sei mit euch. Amen. Wir wollen den Psalm miteinander beten. Wir wollen den Psalm 25 miteinander beten. Und der steht nicht im Gesangbuch, aber auf dem Abkündigungsblatt. Da haben Sie ein Einlegeblatt und da steht der Psalm 25 drin. Und der erste Vers ist gerade auch der, der dem heutigen Sonntag den Namen gegeben hat. Ich darf Sie bitten, die eingerückten Verse mitzubeten. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Frevler wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Wir singen miteinander, wir sind hier zusammen. Sie finden das Lied auf dem Liturgieblatt. Herr, wir sind eingeladen, unser Leben mit dir zu führen. Deine Zusagen, die der Psalmbeter für sich in Anspruch nimmt, gelten auch uns. Wir erinnern uns gerade in der Passionszeit darin, was es dich, Herr Jesus, gekostet hat, dass wir dieses Leben mit dir führen können. Herr, auch wenn wir mit dir unterwegs sind, ist das Leben nicht nur Zuckerschlecken. Da sind auch Wegstrecken dabei, die uns schwerfallen. Lass uns niemals das Vertrauen verlieren, dass du uns siehst. Nimm uns die Zweifel, dass du uns nicht hörst und dich nicht über uns erbarmst. Wir singen »Meine engen Grenzen«. Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt und vergibt uns durch Jesus Christus unsere Schuld. So spricht der Herr. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Barmherziger Gott, du siehst alle an, die gebeugt sind von Schuld und Leid. Achte auf unser Flehen. Strecke deine mächtige Hand über uns aus und schütze uns vor dem Bösen. Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben erhält in Ewigkeit. Amen. Wir hören das Evangelium für den heutigen Sonntag. Es steht bei Lukas im 9. Kapitel und wir hören die Verse 57 bis 62.
Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. »Ich will dir folgen, wohin du auch gehst«, sagte er. Jesus erwiderte, »Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann.« Zu einem anderen sagte Jesus, »Folge mir nach.« Er aber antwortete, »Herr, erlaube mir, dass ich zuerst noch nach Hause gehe und mich um das Begräbnis meines Vaters kümmere.« Jesus erwiderte, »Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes.« Wieder ein anderer sagte, »Ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst mich noch von meiner Familie verabschiede.« Jesus erwiderte, »Wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Amen.«
Wir antworten auf dieses Evangelium mit dem Bekenntnis unseres Glaubens, aber heute nicht mit dem normalen Glaubensbekenntnis, sondern wir haben heute ein anderes Glaubenszeugnis von Kurt Marti. Jedes Glaubensbekenntnis, jedes Glaubenszeugnis schenkt uns einen anderen Blick auf Gott. Und Sie werden merken, was bei Kurt Marti, dem Schweizer Pfarrer, im Vordergrund steht. Und Sie finden dieses Glaubenszeugnis auf dem Einlegeblatt. Ich glaube an Gott, der Liebe ist, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Jesus, sein menschgewordenes Wort, den Messias der Bedrängten und Unterdrückten, der das Reich Gottes verkündet hat und gekreuzigt wurde deswegen, ausgeliefert wie wir der Vernichtung des Todes, aber am dritten Tag auferstanden, um weiter zu wirken für unsere Befreiung, bis das Gott alles in allem sein wird. Ich glaube an den Heiligen Geist, der uns zu Mitstreitern des Auferstandenen macht, zu Brüdern und Schwestern derer, die für Gerechtigkeit kämpfen und leiden. Ich glaube an die Gemeinschaft der weltweiten Kirche, an die Vergebung der Sünden, an den Frieden auf Erden, für den zu arbeiten Sinn hat, und an die Erfüllung des Lebens über unser Leben hinaus. Amen. Wir wollen miteinander singen. Wir singen das Lied »Meine Zeit steht in deinen Händen«. Sie finden es unter der Nummer 424 im Gesangbuch und wir singen die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben uns daran gewöhnt, in den Nachrichten mit brutalen Bildern konfrontiert zu werden. Jetzt gerade wieder mit Bildern aus dem Krieg in der Ukraine, aber auch sonst mit Bildern von Bürgerkriegen oder auch Amokläufen, Terroranschlägen oder auch dem, was verwirrte Menschen anrichten. Der heutige Predigttext erspart uns das auch nicht. Uns wird ein Mann begegnen, Elia, der Priester umgebracht hat, weil sie einem falschen Gott gedient haben. Ich hätte diese ersten Verse des Predigttextes gerne weggelassen. Ich wollte mich davor drücken, mich mit dieser Brutalität vor euch auseinanderzusetzen. Aber das wäre nicht richtig gewesen. Wir erleben es gerade in diesen Tagen wieder, dass wir auch mit nicht Vorstellbarem rechnen müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass Herr Putin wirklich die russischen Truppen in die Ukraine einmarschieren lässt. Aber danach geht es nicht, was ich mir denke und vorstelle. Wenn wir solche Möglichkeiten ausblenden, zimmern wir uns unsere eigene Welt. Und das ist nicht gut. Ich will uns kurz die Personen vorstellen, die im Predigttext vorkommen. Ahab war der König von Israel, des sogenannten Nordreichs mit der Hauptstadt Samaria. Daneben gab es noch das Königreich Juda, in dem beispielsweise Jerusalem lag. Die beiden Königreiche lebten zur Zeit von Ahab in Frieden. Isabel war die Frau von Ahab. Sie war die Tochter des phönizischen Königs. Sie war Anhängerin des Baals-Glaubens und gewann auch Ahab für diesen Glauben. Elia war ein Prophet, den Gott berufen hat und der einen recht engen Draht zu Gott hatte. Lasst uns nun auf den Predigttext hören. Er steht im ersten Buch Könige und wir hören aus Kapitel 19 die Verse 1 bis 13. Es ist ein langer Predigttext. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte, auch, dass Elia alle Propheten des Baal getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und drohte ihm: Die Götter sollen mir antun, was immer sie wollen, wenn ich deinem Leben nicht ein Ende setze. Morgen um diese Zeit soll es dir ergehen wie den Propheten, die du getötet hast. Da geriet Elia in große Angst. Er sprang auf und lief um sein Leben. So kam er nach Beersheba an die Grenze von Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er selbst ging noch einen Tag weiter, tiefer in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Es ist genug, sagte er. Herr, nimm doch das Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Schließlich legte er sich hin und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Plötzlich berührte ihn ein Engel und forderte ihn auf: Steh auf und iss. Als Elia um sich blickte, fand er etwas neben seinem Kopf: frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank, dann legte er sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn erschien ein zweites Mal. Wieder berührte er ihn und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Da stand Elia auf, aß und trank und ging los. Durch das Essen war er wieder zu Kräften gekommen. 40 Tage und 40 Nächte war er unterwegs, bis er den Horeb, den Berg Gottes, erreichte.
Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch da kam das Wort des Herrn zu ihm: Was tust du hier, Elia? Elia antwortete: Ich bin bis zum Äußersten für dich gegangen. Alles habe ich für dich getan, für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Doch jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach Gott zu ihm: Komm heraus, stell dich auf den Berg vor dem Herrn. Und wirklich, der Herr ging vorüber. Zuerst kam ein gewaltiger Sturm, der Berge sprengte und Felsen zerbrach. Der zog vor dem Herrn her. Aber der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, feines Flüstern. Als Elia das hörte, bedeckte er das Gesicht mit seinem Mantel. Dann trat er aus der Höhle heraus und stellte sich an ihren Eingang. Soweit der Predigttext. Das Vorgehen von Elia, die Baals Priester umzubringen, ist nicht zu rechtfertigen. Kein falscher Glaube lässt sich auslöschen, indem man die führenden Köpfe einfach umbringt. Der Gott Israels hatte sich ohnehin als der lebendige Gott erwiesen. Er hatte das Feuer vom Himmel kommen lassen und damit das Brandopfer entzündet. Die Menschen waren sowieso wieder bereit, den wahren Gott Israels anzubeten. Elia schießt über das Ziel hinaus. Er hatte einfach in seinem Eifer gehandelt, der das Fragen nach dem, was richtig und gut ist, ausgeblendet hat. Das macht Gott Elia am Ende des Predigttextes deutlich. Gott ist nicht der Sturm, Erdbeben und Feuergott. Gott gewinnt die Herzen der Menschen mit zärtlicher Liebe, mit einem sanften, feinen Flüstern. Elia fürchtet sich vor der Rache von Isabel. Er flieht nach Süden. Sein Weg führt ihn zunächst ins benachbarte Königreich Juda. In Beersheba, tief im Süden von Juda, lässt er seinen Diener zurück und flieht weiter in die Wüste in Richtung der Halbinsel Sinai. Dort legt er sich unter einen Ginsterstrauch. Elia ist total erschöpft. Er hat für seinen Gott gekämpft. Das bildet er sich zumindest ein. Er hat sich für den wahren Glauben eingesetzt. Er will, dass die Menschen wieder die richtige Orientierung für ihr Leben finden. Dieser Kampf hat ihn in den Konflikt mit der Obrigkeit gebracht. Wer ist da, der ihn schützen und stärken kann? Elia will nur noch schlafen. Er ist sogar bereit, mit seinem Leben abzuschließen. Immerhin, dafür betet er noch zu Gott. Die Geschichte, die Elia erlebt hat, ist natürlich einzigartig. Aber viele von uns kennen ähnliche Zustände von Erschöpfung, Kraftlosigkeit, Ausgebranntsein nach großer Anstrengung oder lähmende Angst vor der Zukunft. Da ist der Druck auf der Arbeit oder auch in der Schule und bei vielen zusätzlich noch die vielfältigen Aufgaben in der Familie. Da sind Belastungen, die durch die Pflege naher Angehöriger entstehen. Es gibt Existenzsorgen oder die Angst, die Aufgaben und die Aufträge nicht mehr erfüllen zu können. Man fühlt sich wie gelähmt, weil es einem schwerfällt zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Es kann auch sein, dass man schuldig geworden ist und die Kraft nicht aufbringt, die nötigen Schritte für eine Aussöhnung zu gehen. Auch in meiner Rolle als Presbyter für diese Gemeinde erlebe ich, wie mir manchmal die Last zu groß wird. Ich fühle mich müde. Wir bräuchten dringend mehr Schultern, die uns beim Tragen der vielen Aufgaben helfen. Wir haben ein Presbyterium, das schon jetzt unterbesetzt ist. Und in den nächsten Jahren werden einige aus Altersgründen aus unserem Gremium ausscheiden. Wie baufällig etliche Gebäude sind, sieht man sehr gut an unserem Kirchturm. Wir brauchen eine neue Konzeption für unsere Gemeinde, um zu definieren, wo wir uns zukünftig noch einbringen können. Ein Weiter-so wird nicht möglich sein. Dafür bekommen wir nicht mehr genug Geld. Ich wünsche mir auch, dass wir mit Menschen, die nicht regelmäßig in die Gottesdienste kommen, Gespräche über den Glauben führen können. Aber auch da weiß ich nicht, mit wem ich das machen könnte. Ich denke, viele von uns haben solche Erschöpfungsmomente, wie Elia sie hatte, schon erlebt. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Elia wird von einem Engel gestärkt. Und ich finde es hilfreich, dass uns der Engel nicht beschrieben wird. Da steht nichts von weißen Gewändern oder gar von Flügeln. Wir wissen nichts über diesen Engel. Wir sehen aber, dass Elia gestärkt weitergeht. Er macht sich auf den Weg, um Gott zu begegnen. Gibt es diese Engel? Sind uns schon einmal Engel begegnet in unserem Leben? Und wenn einem Engel im Leben begegnet, dann ist das immer subjektiv. Ich kann nicht zu meinem Nachbarn sagen, guck mal, da ist ein Engel. Der kann den Engel nicht sehen. Das kann ich immer nur selber wahrnehmen und auch nur dann, wenn ich daran glaube, dass es Engel gibt. Ich möchte Ihnen von Erlebnissen auf einer Radtour berichten, die meine Frau und ich vor ein paar Jahren gemacht haben. Wir haben mit unserem Tandem eine Rundtour durch die Schweiz gemacht. Auf der vorletzten Etappe haben wir uns die Wasserfälle in Schaffhausen angesehen, auch bekannt unter dem Namen Rheinfall von Schaffhausen. Und gerade in dem Jahr war es auch sehr beeindruckend, denn wir hatten einen feuchten Sommer, zumindest gab es etliche kräftige Gewitterschauer und der Rhein hatte reichlich Wasser. Als wir dann die nächste Steigung hinauffuhren, gab es ein Knacken und mit dem Rad ging gar nichts mehr. Das Hinterrad hatte einen Ermüdungsbruch gehabt und dadurch war eine schwere Acht im Rad. Es war schnell klar, dass wir ein neues Hinterrad brauchten. Wir waren auf der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz, sozusagen im Niemandsland. Und wir hatten keine Ahnung, wie wir an ein Taxi kommen konnten. Und die Straße, an der wir waren, war auch nur wenig befahren. Da kam ein Taxi vorbei. Wir hielten es an. Der Taxifahrer bot sich an, einen Kollegen zu rufen. Bis der kam, hatte ich das Hinterrad ausgebaut. Wir hatten den Rest des Rades an einer nicht mehr gebrauchten Zollstation so abgestellt, dass wir es dort verhältnismäßig sicher stehen lassen konnten. Der Taxifahrer brachte uns zu unserem Quartier in der Schweiz. Kurz vor dem Ziel kamen wir an einer Fahrradwerkstatt vorbei. 5 Minuten vor Feierabend. Ich stieg aus und fragte den Geschäftsinhaber, ob er so ein Hinterrad vorrätig hätte. Er hatte, und das, obwohl es ein spezielles Format war. Und er wollte es schon am nächsten Morgen bis um 9 Uhr fertig machen. Als wir in unserem Bed-and-Breakfast-Quartier nach dem WLAN-Passwort fragten, erfuhren wir, dass es JOH316 ist. Und die Wirtin fragte uns, ob wir damit etwas anfangen konnten. Uns war klar, dass es sich dabei um Johannes 3, Vers 16 handeln sollte. Das ist ein Bibelvers, der folgendermaßen lautet: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir waren in einem christlichen Haus gelandet. Am nächsten Morgen boten sich die Wirtin und ihr Mann an, uns zu der Stelle zu fahren, wo wir unser Tandem zurückgelassen hatten. Auf dem Weg dorthin mussten wir natürlich noch das neue Hinterrad abholen, und es war tatsächlich fertig. Nach dem flotten Einbau des Rades konnten wir unsere Tour fortsetzen. Wenn er mich nun fragt, ob es Engel gibt, werde ich sagen, dass ich diese Erlebnisse nicht anders deuten kann, als dass Gott uns eine ganze Anzahl von Engeln geschickt hat. Haben wir so etwas in unserem Leben nur einmal, dieses eine Mal erlebt? Nein, immer wieder haben wir den Eindruck, dass Gott uns sieht. Immer wieder haben wir den Eindruck, dass Gott mir und meiner Frau Engel schickt. Ich bin sicher nicht der Einzige hier, der den Eindruck hat, dass ihm schon Engel begegnet sind. Ich hoffe, dass sich viele inspirieren lassen, mit Engeln in ihrem Leben zu rechnen. Ich bekomme das immer dann mit, wenn kleine Kinder getauft werden sollen. Dann haben Eltern oft den Wunsch, dass ihre Kinder von Engeln beschützt werden, und sie suchen sich entsprechende Taufverse aus. Ich hoffe, dass das nicht nur dann geschieht, dass man mit Engeln rechnet, und auch nicht nur dann, wenn man erschöpft und kraftlos ist, aber auch gerade dann. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen noch einmal singen. Wir wollen das Lied singen: Da wohnt ein Sehnen tief in uns. Das ist ein sehr schönes Lied. Es ist nicht ganz einfach, weil es eine ganze Reihe von Pausen in dem Lied gibt. Bitte die Pausen auch wahrnehmen.
Dieses Lied ist ja schon fast wie ein Fürbittengebet gewesen. Und so fahren wir auch fort mit dem Fürbittengebet. Herr, wir sind traurig, dass wir uns von Menschen aus unserer Gemeinschaft verabschieden mussten. Herr, wir bitten dich um Trost für die Hinterbliebenen und Freunde von Ida Korell, die im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Sei du ihnen nahe und gebe ihnen Kraft. Wir danken dir für das Leben, das du der Verstorbenen geschenkt hast. Wir haben sie jetzt dir übergeben und wissen sie bei dir in guten Händen.
Wir entzünden jetzt eine Kerze für Ida Korell und legen einen Stein für sie in die Schale.
Herr, wir sind fassungslos über das, was die russische Armee dem ukrainischen Volk auf Befehl der Machthaber in Moskau antut. Wir bringen vor dich unsere Wut über diesen Krieg und unsere Ohnmacht, diesen Krieg nicht stoppen zu können. Herr, wir bitten dich um Weisheit für die Mächtigen der Welt, dass sie schnell Kompromissformeln finden, die den Krieg beenden und dem ukrainischen Volk seine Souveränität belassen. Herr, wir bitten dich für die Menschen auf beiden Seiten der Fronten, die einen lieben Menschen verloren haben. Sei du ihnen nahe und tröste sie. Herr, wir bitten dich für die vielen mutigen Menschen in Russland, die gegen den Krieg protestieren. Schütze, bewahre und stärke sie. Herr, wir danken dir für die vielen Menschen, die auch in Deutschland mithelfen, die Not der Flüchtenden zu lindern. Wir danken dir für alle, die mit Spenden helfen. Herr, wir sind genervt, dass sich die Corona-Lage aktuell nicht verbessert, sondern dass es eher noch schlimmer wird. Lass uns weiterhin vorsichtig bleiben und schenke uns Geduld. Herr, wir bitten dich, lass uns erkennen, dass du hier in der Welt durch deine Engel, durch deine Boten am Werk bist. Amen. Wir beten miteinander das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören jetzt noch die Abkündigungen und danach singen wir noch das Lied Du hast uns Herr gerufen, und zwar die Verse 4-6 singen wir dann danach. Und heute gibt es das erste Mal nach langer, langer, langer Zeit wieder ein Kirchencafé, dass wir uns gemeinsam aufstellen, um ja miteinander Kaffee zu trinken, uns ein Stück weit auszutauschen. Aber wegen der Corona-Lage machen wir das natürlich draußen.
Wachet und betet. Wir wollen wachen und beten für den Frieden und gegen den Wahnsinn der Gewalt des Krieges in der Ukraine. Die Bonhoeffer Kirche ist für stille und persönliche Andenken geöffnet. Montag und Donnerstag jeweils von 17 bis 18 Uhr. Anschließend laden wir zu einer gemeinsamen Andacht und einem Gebet ein. Montag und Donnerstag um 18 Uhr hier in der Bonhoeffer Kirche. Andachten in der Passion zeigt. Der Weg Jesu ist ein Weg der Kraft und der Überwindung, weil er zum Kreuz führt. Gehen wir gemeinsam ein Stück des Weges. Wir laden Sie dazu ein, und zwar am Mittwoch, den 23. März um 17 Uhr im Gemeindezentrum Hellerhof. Die Kinderbibeltage, der Begriff ist To Go, das Team, der ökumenischen Kinderbibeltage lädt auch in diesem Jahr wieder ein, sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf den Weg zu machen. Wir besuchen unsere Stationen und sammeln dort spannende Dinge ein. Nähere Informationen finden Sie in den ausliegenden Einladungsflyern, die Zettel da oben am Ausgang. Die Kinderbibeltage finden statt am 3. April in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr. Die Veranstaltung des Frauenbibelkreises im Gemeindezentrum hier in der Bonhoeffer Kirche am Mittwoch, den 23. März um 9.30 Uhr fällt aus. Das Frauenfrühstück im Gemeindezentrum der Bonhoeffer Kirche wird am Samstag, den 26. März, fällt aus wegen der steigenden Zahlen der Infektion. So, der wird gerade korrigiert. Ich habe etwas Falsches Ihnen mitgeteilt. Der Frauenbibelkreis am Mittwoch, den 23. März um 9.30 Uhr hier in der Bonhoeffer Kirche fällt nicht aus. Entschuldigung. Die Diakoniekollekte ist für die Unterstützung der Bedürftigen in unserer Gemeinde bestimmt. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für das Gustav-Adolf-Werk im Rheinland. Die Unterstützung für Gemeinden in der Diaspora-Situation ist die Aufgabe dieses Gustav-Adolf-Werkes. In Transkarpatien überlebt die reformierte Gemeinde und die Kirche während der Sowjetzeit unter schwierigsten Bedingungen. Eine theologische Ausbildung war nicht erlaubt. Durch ihren starken Aufbau und den Missionswillen und weil sie sich der sozialen Probleme der Menschen annimmt, hat die reformierte Kirche in Transkarpatien großen Rückhalt in den Gemeinden. In Valika Palat wurde das Pfarrhaus völlig zerstört und in Eigeninitiative aufgebaut. Nun muss der Innenausbau gemacht werden. Dabei wird die Gemeinde finanziell unterstützt. Die reformierte Gemeinde in Transkarpatien hat ihr Gebiet im Westen der Ukraine. Sie leistet seit Kriegsbeginn Außergewöhnliches. Sie leistet seit Kriegsbeginn in den Dörfern, in dem fast jedes Haus zerstört ist und in dem Flüchtlinge untergebracht sind, ein Freizeithaus in der Kirche. Sie alle mussten mit Essen, Hygienemitteln und medizinischen Behandlungen versorgt werden. Jugendliche und Kinder sollen beschäftigt werden. Darüber hinaus kümmert sich die Kirche um alte und behinderte Menschen in der Region, die unter dem Kriegsgeschehen besonders leiden. Jeden Tag bereiten sie warme Mahlzeiten vor, backen Brot und transportieren es zu den Menschen an der Grenze. Das Gustav-Adolf-Werk unterstützt in diesen Tagen insbesondere die Kirche in der Ukraine. Die Kollekte am Ausgang ist für diese Arbeit vorgesehen. Die Kollekte am letzten Gottesdienst, Sonntag, erbrachte einen Betrag von 152,15 €. Wir danken allen Spenderinnen und Spendern herzlich. Ist noch etwas aus der Gemeinde zu vermelden? Das ist nicht der Fall.
Thank you.
Wir wollen nun unter dem Segen Gottes in diesen Tag und in die neue Woche gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.